Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Ich hoffe, der Frühling kommt nun endlich mal.
Ja, ja, der muss kommen. Wir haben ja viele Frühlingsgefühle und ich warte sehnsüchtig drauf. Sie auch?
Ja, sonst geht es gleich wieder in den Sommer über. Haben wir auch schon gehabt.
Ja. Naja, der Papst, das ist ja ein unheimliches Medienereignis gewesen. Also die katholische Kirche weiß schon, wie sie Brimborium und eine große Show inszeniert, oder?
Ja, die sehen immer so aus wie die alten Schamanen mit den Hüten, dem Ganzen. Das passt natürlich in die Zeit, es ist völlig rausgefallen. Aber er hat ja schon große Neuerungen eingeführt, er hat die roten Tüchen nicht angezogen. Insofern ist ja richtig traurig, das ist für die ganzen Kabarettisten, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen, leider jetzt eine Sache, die ausfällt.
Ja, ja und der hat überhaupt, das Protokoll hält er nicht ein, der geht auf die Menschenmassen zu, setzt allen Aufregen, erzählt Geschichten, kleine Witzchen, das ist schon ungewöhnlich.
Ja, buenas noches, ja. Ja, ich vermute mal, er versucht erstmal sich abzusetzen von dem, was vorher war. Also der Ratzinger hat ja nun doch eine ziemlich steife Geschichte hinterlassen. Der Mann ist näher an den Menschen. Natürlich werden wir sehen, was davon, sag ich mal, Show ist, was davon wirklich funktioniert. Also er hat ja in Argentinien sich um die Armen gekümmert. Das ist sicherlich ein dicker Pluspunkt, wenn jemand auf die Menschen zugehen kann. Gleichzeitig war er in vielen Fragen sehr konservativ, gerade auch Themen, die hier in Europa eine Rolle spielen. Aber ich vermute mal, das, was die deutschen Katholiken und die Protestanten hier bewegt, Ökumene und sowas, das wird von ihm nicht sonderlich als wichtig erachtet.
Ein Jahr Gauk, das liegt uns ja, könnte man sagen, näher. Und da haben ja viele gedacht, das ist auch tatsächlich wirklich ein moderner...
Wirklich steil in der Kurve von Papst auf Gauk, sind doch noch Unterschiede dazwischen.
Ja, sind noch Unterschiede dazwischen.
Abgesehen davon, dass es andere ein protestantischer Pfarrer war. Aber ja, da steht die Frage genauso. Hat er uns enttäuscht oder... Was meinen Sie?
Ja, ich hatte vorher eh nicht viel erwartet, weil ich davon ausgegangen bin, dass er gut reden kann und natürlich ist er ein Pfarrer, aber er hat ja auch keinen Einfluss und ja, so Respektsperson und Oberhäupter, das ist ja sozusagen eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Nein, würde ich nicht sagen. Also wenn Sie jetzt die letzten 20 Jahre nehmen, der Weizsäcker damals in dieser Zeit, 90, 91, 92, der war schon wichtig, indem er Halt gegeben hat, indem er das Gefühl auch vermittelt hat, auch den Menschen hier im Osten, sie sind willkommen und dass die Politik nicht einfach schalten und walten will, wie sie kann. Also man kann schon auch an dieser Stelle, wenn man klug ist und wenn man nah bei den Menschen ist, etwas tun. Gauk scheint mir da noch ziemlich weit entfernt. Das Thema Soziales liegt ihm überhaupt nicht, was natürlich bemerkenswert ist für einen protestantischen Pfarrer. Gerade da hätte ich doch mehr Wortgewalt erwartet, aber sie kommt nicht.
Ich habe das Gefühl, dass die Herren und Damen vom Bundesverfassungsgericht mehr Respekt genießen, mutiger sind und mehr Einfluss auf die Republik nehmen als der Bundespräsident.
Das ist gar keine Frage. Also da hat sich in Deutschland etwas entwickelt. Die machen all die Reparaturen, die die Politik nicht macht oder versuchen das dann klarzustellen. Also ich glaube, da haben wir gar nicht so schlechte Karten an dieser Stelle, weil manchmal ist es formal juristisch für uns alle nicht so nachvollziehbar, aber sie sind konsequent und sie setzen sich natürlich auch für Minderheiten in dieser Gesellschaft ein, was eine reiche Gesellschaft ja dann auch als Qualität auszeichnet. Also ich glaube, der Gauk hat hier noch einiges zu tun. Seine Europarede, wissen Sie, was noch der gesagt hat?
Nö.
Nee, sehen Sie, ich bin auch ein großer Anhänger von Europa, weil ich aus vielerlei Gründen auch das mit Zypern finde ich nicht so dramatisch, wie heute in vielen Gegenden ja diskutiert wird. Das ist ja schrecklich, wieder ein paar Milliarden dahin. Nein, nein, wir sind eine Gemeinschaft und wir sollten natürlich auch einer für den anderen einstehen, auch wenn der andere, wie manche Familie auch nicht nur, sag ich mal, gut ist, auch Fehler macht. Aber ich glaube, der Gauk hat da bis jetzt, ist blass geblieben.
Ja? Ist blass geblieben, ja, und vielleicht waren auch die Erwartungen zu hoch von einem Repräsentanten.
Ja, naja. war aber wie ein Heizbringer. Aber ja, sag ich mal, hat sein Thema und da bewegt er sich nicht weg. Und für eine Person an dieser Stelle muss er natürlich breiter werden. Und vor allem, wenn dieses Land tatsächlich ein Thema hat, dann diese auseinandergehende Schere, dass die Reichen in den letzten 20 Jahren deutlich reicher geworden sind, bei den anderen stagniert so oder ist zurückgegangen, wenn das ein Bundespräsident nicht als wichtig für sich sieht, als der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft, dann ist alles andere wirklich nur Sonntagsrede. Und da ist er ein bisschen heute im Verdacht, Sonntagsredner zu sein. Hä?
Ja, wenn Sie von der solidarischen Gesellschaft reden, dann fällt mir sofort der Solidarbeitrag ein oder auch der Beitrag, den wir für den Währungsraum, für den europäischen Währungsraum leisten, den Soli-Beitrag innerhalb von Deutschland. Ist der noch zeitgemäß? Die FDP will ihn ja schon seit Jahren abschaffen.
Also die FDP macht das jedes Mal vor Wahlen, also gemacht hat sie da noch nie was Richtiges. Zweitens ist das eine Debatte, die natürlich auf die Schieflage, auch die Unkenntnis auch der Wähler abzielt, vor allem im Westen, die nicht wissen, dass das ganze Geld, was da gespendet wird, nicht in den Osten geht, sondern in den Gesamttopf. Ich glaube, das ist so eine These, ihr seid zwar dumm, aber ihr sollt uns trotzdem wählen. Ich glaube, das ist nicht gut, was die FDP da macht. Natürlich, dieser Soli kann auch abgeschafft werden, da muss man überlegen, wo man die 14 Milliarden herbekommt. Die fehlen ja dann im Haushalt. Wir haben keine Situation, wo wir Steuern senken können. Das ist eindeutig, das würde ja auch jeder bekräftigen an dieser Stelle. Also das ist eine Mogelpackung, die aber wie gesagt zum vierten oder fünften Mal von der FDP aufgesetzt wird. Ich hoffe, so dumm sind die Wähler auch im Westen nicht.
Hm. Dumm, da stehen jetzt ja die syrischen Sparer, so werden sie medial bezeichnet. Da dachte ich,
nicht die
also
syrischen,
gestern.
Die Zypriotischen.
Die Zypriotischen, Entschuldigung.
Die syrischen sind
die Zypriotischen Sparer, so rum, ja. Und da ist immer auch medial, wird von den Sparern gesprochen. Das klingt irgendwie so, na, das sind ein paar Sparer.
Was aber haben eigentlich Sie denn sind das, auf Ihrem Sparbuch? Würde Sie das treffen?
Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich gar kein Sparbuch.
Na, sehen Sie schon. Wir haben nur Aktien, ja.
Ich habe ein Girokonto und das war's. Ja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt in Zypern wohnen würde dann und ein Sparer wäre, also ein ganz normaler Bürger, dann ist es schon schwierig. Und komischerweise werden die Menschen als Sparer bezeichnet, nicht als normale Bürger, also als Menschen, die irgendwie Geld haben.
Es geht um Geld und es geht um Geld, das nicht da ist. Also erstmal die Überlegung, dass man so ein Paket nicht nur durch Überweisung aus Brüssel oder wo auch immer herschürt, sondern auch zum Teil in den Ländern, die ja über die Verhältnisse gelebt worden ist. Nicht alle haben das getan. Es gab natürlich auch arme Menschen, die auch vorher nichts hatten und jetzt auch nichts haben. Auch kein Sparbuch ist wahrscheinlich. Aber dass da auch Selbstbeteiligung ist, ist erstmal okay, aber man muss sich das genauer anschauen. Also ich glaube, die Tatsache, dass jeder, der auch ein kleines Sparkonto hat, wo es manchmal auch darum geht, vielleicht sich eine Operation leisten zu können oder die Ausbildung der Kinder zu finanzieren, so da muss man einfach anders ran. Also ich glaube, bei denen über 100.000 muss man kräftiger zulangen, weil wenn da 20.000 nicht da sind, haben die immer noch 80.000, während bei jemandem, der 4.000, 5.000, 6.000 nur hat, geht es dann wirklich ans Markt. Der hat sich das meistens dann auch abgeglaubt von ganz, ganz kleinen Beträgen. Also ich glaube, ein Betrag, der, sage ich mal, Sockel 20.000, 25.000, unter dem wird nichts angegriffen, wäre vernünftig. Insgesamt, dass man sich im Land auch beteiligt und natürlich auch weiß, dass das Ganze, was da passiert ist, nicht gut gelaufen ist und dass man da auch die Regierung ja gewählt hat, die das gemacht haben. Da sehe ich doch schon einen gewissen Zusammenhang und das ist nicht ganz falsch, wenn man das macht. Andererseits, Zypern, viele sagen ja auch so ein kleines Land, was soll es, lass mal es fallen. Nein, ich glaube, das zeichnet eine Gemeinschaft aus, dass sie in der Krise in der Lage ist, gemeinsam zu stehen. In guten Tagen, wenn man so feiert und Fahnen hisst und sagt, toll, wir haben noch ein Mitglied dazu gewonnen, da sind sie alle stark und groß da. Aber wenn es dann schwerer wird, hauen sie sich in die Büsche. Das können wir uns nicht leisten.
Kommen wir zu dem zweiten Land mit Y, was ich jetzt verwechselt habe, also Syrien, da wird es schwierig mit der deutschen Position. Ich meine, wir produzieren die Waffen und sind drittgrößter Waffenexporteur und indirekt kommen sie dann natürlich auch in Krisenländer.
Ja, sicher kommen die auch indirekt in Krisenländer. Natürlich verdient Deutschland vor allem an den Waffen, die sie an die NATO-Mitglieder liefert. Also da ist nach wie vor noch ein kleiner Unterschied, aber als drittgrößter Waffenexporteur ist schon eine Situation erreicht, wo ich sagen würde, da muss sich die Gesellschaft hier überlegen, ob sie diesen Weg weiterschreiten will. Also ich glaube, es ist nicht gut für Deutschland. Syrien, ich sage jetzt mal, ein Großteil derer, die da mit Assad, das ist ein Verbrecher, da gibt es ja gar keine Frage, kämpfen, sind auch Verbrecher. Das heißt also zum Teil Terroristen, zum Teil Salafisten und so weiter. Das heißt, wir sind hier zwischen Pest und Cholera eingeklemmt und die Deutschen versuchen bis zuletzt Brust und Bauch einzuziehen. Das wird uns höchstwahrscheinlich nicht gelingen, weil die Franzosen, weil die Engländer vor allem auch aus innenpolitischen Gründen da nach Waffensiegen lechzen. Aber die Situation ist dort natürlich nach wie vor vertrackt und verfahren. Wenn sie dort Waffen hinliefern, liefern sie mit Sicherheit die Waffen auch an die Falschen.
Ja, wo wir abschließend noch über die Mauer sprechen, die ja irgendwie, wo alle gerufen haben vor 20 Jahren, die muss weg. Jetzt rufen die Leute, die Mauer muss bleiben. Ist schon lustig, dass dann David Hasselhoff I'm Looking for Freedom singt. Ist kurios, oder?
Nein, ich glaube, da gibt es immer ein Bewusstsein in einer Bevölkerung für den richtigen historischen Moment. Da sind ja mit Sicherheit viel mehr Leute aktiv daran beteiligt gewesen, dass diese Mauer sich öffnet, die auch jetzt wieder dabei sind. Das ist, glaube ich, nur eine symbolische, eine äußerliche Parallele. Im Wesentlichen geht es ja darum, dass die Stadt Berlin mit diesem historischen Hintergrund, der ja sicherlich auch für die nächsten Generationen noch einfach präsent sein muss, damit man versteht überhaupt, was da passiert ist, sehr dumm umgegangen ist. Wenn Sie in der Innenstadt unterwegs sind, sehen Sie ja nichts mehr, was an diesen Schrecken erinnert. Das mag ja im ersten Augenblick verständlich gewesen sein, das alles wegzumachen, aber so geht man eigentlich mit Geschichte nicht um. Und ich glaube, jetzt den Rest da noch zu erledigen, um einfach nur einen Spekulanten da ein bisschen einen besseren Zugang zu verschaffen, das ist sehr unklug. Ich muss auch sagen, da müssen solche Leute wie Wobereit und die anderen auch aufpassen. Da ist schnell eine Stimmung da weg mit den Leuten. Also es ist viel risikovoller, als die es glauben. Ja. Ich würde sie natürlich stehen lassen, weil, wie gesagt, emotional das Ganze ja jetzt ganz anders wieder gesehen wird. Und in dieser Stadt, trotz all den Negativen, was damit zusammenhängt, noch ein bisschen von dieser schaurigen Geschichte, von dieser schrecklichen Geschichte auch noch präsent sein muss.
Ja, und diese Proteste scheinen ja Früchte zu tragen. Man bietet also den Investoren jetzt schon neue Grundstücke an. Da scheint es doch immer noch was zu bringen, auf die Straße zu gehen und zu protestieren und sich zu wehren.
Also Herr Rose, passen Sie auf, organisieren Sie hier. Die Erfurter Innenstadt wird ja auch aufgewühlt, ein ganzes Jahr lang ist sie nicht passierbar. Vielleicht können Sie einen kleinen Protest dagegen machen, dass nicht alles auf einmal passiert.
Ups, jetzt haben wir noch vergessen, über die SPD zu reden, denn die haben ihre Spitzenkandidaten, das ging so glatt durch.
Naja, es ist so glatt gegangen. Der Steinbrück war da, der war ja gestern auf mehreren Hochzeiten, auch in Nordrhein-Westfalen ist er gewählt worden in seinen Beritt dort als Spitzenkandidat. Das zeigt nur, dass die Bundestagswahl aus der Sicht der Thüringer Mächtigen in der SPD nicht ganz so wichtig ist, sondern die danach kommende Landtagswahl. Da haben sich die Kontrahenten noch nicht festgelegt, Matschi und Machnik. Das wird natürlich sehr stark alles davon abhängen, wie die Bundestagswahl ausgeht. Wenn der Machnik nach Berlin gerufen wird, ist die Sache dann erledigt. Ist das nicht der Fall, ist er derjenige, der hier viel aktiver ist, dann gibt es einen Zweikampf zwischen Machnik und Matschi. Das wäre für die SPD hier doch durchaus wieder eine schwere Situation.
Ja, und das müssen wir heute gar nicht ausdiskutieren, weil dieses Thema bleibt uns in den nächsten Wochen und Monaten erhalten. Das Dauerthema Bundestagswahlkampf, und ich habe das Gefühl, dass der Landtagswahlkampf auch schon begonnen hat, obwohl er erst im nächsten Jahr stattfindet.
Das sehen Sie ja an der Auseinandersetzung bei den Linken, da sehen Sie, wie auch zum Teil sich die in der CDU positionieren. Also da ist schon noch viel Dynamik in der ganzen Geschichte, aber Sie haben gleich den weisen Spruch natürlich gefunden, es wird uns noch die ganze Zeit beschäftigen.
Darauf freue ich mich. Herr Lochthofen, Ihnen eine schöne Woche und einen schönen Tag.
Zuhörer natürlich auch eine schöne Woche und Ihnen, Herr Rosa, auch.
Danke, tschüss.